Ja, die ersten Jahre, als ich mit Instagram angefangen habe, war das bei mir wie so eine Droge. Umso mehr Follower und Kommentare ich bekommen habe, umso, ich würde mal sagen, geiler habe ich mich auch gefühlt. Zu dem Zeitpunkt hat mich das so unter Druck gesetzt, oder ich habe mich selbst so unter Druck gesetzt, dass ich das Gefühl hatte, ich bin nur jemand, wenn ich viele Follower habe. Und definitiv würde ich nicht nochmal Follower kaufen, das geht absolut nach hinten los. Dann lieber langsam wachsen mit echten Menschen, die echtes Interesse haben. Das ist viel schöner, als wenn man dann irgendein Fake auf seinem Account hat.
Dann war ich schon auf einer Website und konnte auswählen 1000, 5000, 10.000, 20.000. Also das ist ja wie ein Amazon-Kauf.
Du bekommst 2,5 Cent pro Like. Da waren tatsächlich also quer durch die Bank von sehr bekannten Musikern, DJs über Playboy-Nacktmodels aus den 90er Jahren, die wirklich jeder kennt, bis hin zu Frischkäsemarken aus dem Supermarkt. Alles dabei.
Baby Gut Business. Was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich begrüße euch zu einer investigativen und wirklich spannenden Folge Baby Gut Business. Es geht um ein Thema, bei dem man bei manchen Influencern schon länger den ein oder anderen Verdacht gehegt hat. Ein Thema, das viele Marken oder bei dem viele Marken regelmäßig erhebliche Summen verschenken und sich mittlerweile teilweise selbst dieser fragwürdigen Methoden bedienen, um die eigene Social Media Präsenz zu steigern. Die Rede ist von dem Thema Fake-Follower bzw. Fake-Reichweiten, muss man mittlerweile sagen. Denn wir leben in einer Zeit, in der es nie einfacher war, über soziale Netzwerke eine Reichweite vorzugeben bzw. zu suggerieren, die man eigentlich gar nicht hat. Und dabei werden die Tricks immer ausgeklügelter. Neben Followern kann man sich nämlich mittlerweile auch Likes und Kommentare kaufen. Influencer schließen sich zu sogenannten Like-Gruppenchats zusammen und sprechen sich untereinander ab, kommentieren hochfrequentiert untereinander, übereinander, gegenseitig unter neuen Beiträgen, um den Algorithmus auszutricksen. Und das ist nicht nur ärgerlich, wenn man ja bei seinem Lieblingsinfluencer so ein Verhalten beobachtet bzw. den Verdacht hegt, dass da eventuell an der Reichweite geschraubt wurde. Das ist nicht nur unauthentisch und irreführend aus der Zuschauerperspektive, sondern auch ein echtes Problem in der Branche und vor allem für das Business dahinter. Warum? Weil neben der Tatsache, dass Follower hinters Licht geführt werden und durch so eine unnatürlich hochgezüchtete Reichweite natürlich auch immer mehr Follower angelockt werden, es auch untereinander, unter Influencern, die ja immer auch in einer gewissen Konkurrenzsituation um unser aller Aufmerksamkeit stehen, beziehungsweise am Ende auch um den Werbekunden, einfach ein unfaires Gameplay gespielt wird. Und nicht zuletzt der wichtigste Punkt, mittlerweile werden im Influencer-Marketing so hohe Summen gezahlt, dass Follower kaufen wirklich kein Kavaliersdelikt mehr ist. Und in dieser Folge werdet ihr nicht nur einen Experten zu diesem Thema hören, sondern gleich 5. Weil das Thema einfach so unfassbar vielschichtig ist und ich das einfach mal aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln beleuchten wollte. Ja, mit mir sind, mit meiner Wenigkeit, kriegt ihr dann praktisch immer eine zwischenzeitliche Einordnung. Und ich habe mir wirklich große Mühe gegeben, das für euch spannend zu gestalten und vor allem investigativ zu recherchieren. Denn ich habe im Vorfeld auch bei Instagram und LinkedIn einen Aufruf gestartet und habe anonym nach Influencern und Marken gesucht, die zugeben, dass sie schon mal mit einer gefakten Reichweite gearbeitet haben, im Zweifel selber Follower gekauft haben. Und jetzt dürft ihr ganz kurz raten, wie viele sich bei mir gemeldet haben. Die richtige Antwort lautet: niemand. Und das ist schon sehr bezeichnend für dieses Thema, finde ich. Deswegen sah ich mich leider gezwungen, mit einer Datenanalystin, die wirklich Tools besitzt, die das bis ins Jahr 2015 zurückverfolgen können, den ein oder anderen Account mal auszulesen. Und ich glaube, es wird sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant. Und in dieser Folge wird darüber hinaus beantwortet, wo man denn überhaupt Follower kaufen kann und was die kosten und wie viel viel Geld, sich mit einer relativ geringen Reichweite bei unwissenden Marken damit schon innerhalb kürzester Zeit verdienen lässt. Dann habe ich noch mit Martin das Ganze einmal rechtlich eingeordnet, also mit unserem Medienrechtsanwalt. Dann natürlich auch grob mal eine Daumenregel gegeben, für Marken vor allem, aber auch für private Nutzer. Woran erkenne ich denn überhaupt, ob ein Account Follower oder Likes gekauft hat? Und ganz zum Schluss gibt es noch eine Einordnung in, ja, die ganze Medienwelt praktisch, also auch im Hinblick auf klassische Medien und ja, deren Kennzahlen, mit denen da so gearbeitet wird, was im klassischen TV zum Beispiel die Einschaltquote ist. Und den Anfang macht Frederik. Frederik arbeitet unter anderem bei 1Live und hat für einen Beitrag in dem Kontext schon einmal selber Follower gekauft. Und er hat es sich damals zum Ziel gesetzt, mit seiner Fake-Reichweite möglichst schnell möglichst viel Geld zu verdienen. Und was Frederik da innerhalb weniger Wochen schon mit hätte verdienen können, das hat selbst mich ein bisschen erstaunt und erschrocken. Diese Folge wird übrigens präsentiert von Blinkist und ich werde ja praktisch nicht müde, für diese App, die ich persönlich fast täglich nutze, Werbung zu machen. Für die, die noch nicht zugehört haben bis hierhin, Blinkist ist eine App, die über 3000 Sachbücher mittlerweile in 15 Minuten zusammenfasst. Und ihr könnt euch das entweder selber anhören oder durchlesen. Es ist sehr effizient, wenn es darum geht, sich in ja, Themen wie zum Beispiel Black Lives Matter oder die US-amerikanische Wahl zuletzt oder weiß ich nicht, die Bundestagswahl 2021 in gewisse Themen einfach kurz, aber doch relativ umfangreich einzuarbeiten. Das funktioniert aber auch, wenn ihr zum Beispiel eine Bachelorarbeit oder eine Seminararbeit schreibt oder wenn ihr einen kurzen Breakdown braucht zum Thema Influencer-Marketing oder zur Datenanalyse oder überhaupt zu Social-Media-Marketing. Ihr findet auf Blinkist eigentlich zu jedem Thema irgendwas. Also wirklich, es gibt ganz, 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 ganz viel, was sich lohnt. Ich bin großer, wie ihr wisst, Produktivitätsfanatiker. Das heißt, es ist echt easy, damit relativ viele Bücher zu konsumieren. Es ist natürlich Wissen, was nicht, ja, also immer wenn man ein komplettes Buch natürlich liest, bekommt man sicherlich einen tiefergehenden Einblick. Ich finde, das ist bei ganz, ganz vielen Themen aber einfach gar nicht notwendig. Ich hätte mir gewünscht, dass sowas zu meiner Schulzeit vielleicht schon gegeben hätte damals. Das hätte mir mein Abi bestimmt leichter gemacht, wird gesagt. Und auch dieses Mal bekommt ihr 25% auf das Premium-Jahresabo von Blinkist, was ich persönlich mittlerweile schon seit 3 Jahren habe. Und auf www.blinkist.de/babygutbusiness könnt ihr diesen 25% Rabattcode einlösen. Dafür braucht ihr eigentlich keinen Code. Dafür könnt ihr einfach auf diese Landingpage gehen und euch anmelden und dann bekommt ihr das automatisch gutgeschrieben. Frederik, du hast als klassischer Journalist Follower gekauft für einen Beitrag. Mhm. Wo hast du die gekauft und wie viele?
Also ich habe damals mir so einen Zeitraum von 4 Wochen genommen, das war das Experiment und ich habe in der Zeit 20.000 Follower gekauft. Das war auch nicht schwierig, gegoogelt Follower kaufen und weil es da ein bisschen teurer war, nochmal gegoogelt billig Follower kaufen. Dann war ich schon auf einer Website und konnte auswählen 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 und habe mich dann für die 20.000 entschieden, hätte aber auch mehr nehmen können. Ich meine, ich hatte damals noch irgendeinen Gutscheincode, hat unter 100 Euro gekostet und ja, dann wurden die auch ziemlich schnell geliefert. Also das ist ja wie ein Amazon-Kauf. Du hast da sogar Bewertungen von Nutzern, die sagen, hier gibt's gute Fake-Follower und hier nicht. Also easy.
Aber war das irgendwie ein bisschen scammy, also die Seite an sich?
Da gab es auf jeden Fall große Unterschiede. Es gab so welche, die sahen so ein bisschen komisch aus. Es gab aber andere, die sahen einfach super seriös aus. Also cooles Interface und total einfach, wirklich wie wenn du bei Amazon shoppst. Und es war wirklich super, super einfach. Also klar war ich so ein bisschen bei dem Bezahlprozess. Ich dachte, ey, jetzt überweise ich hier irgendwo Geld hin, ob da überhaupt was rüberkommt. Aber es war wirklich wie ein normaler Kauf, den man irgendwie, ja, bei eBay oder so machen würde und hat dann auch relativ schnell geklappt. Ich meine, das hat nicht mal einen Tag gedauert oder zwei und dann wurden die alle übertragen.
Ach krass, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie lange hat das denn ab Kauf gedauert, bis wirklich alle 20.000 Follower auf deinem Profil waren? Das ist ja schon eine Menge.
Ist eine krasse Menge. Also du kannst dir vorstellen, das war damals, ich war dann auch gespannt, wie es losgeht und mein Instagram war dann so, also dann im Sekundentakt sind da Follower dazugekommen. Das ging wirklich super schnell los, ich meine noch am selben Abend und ich glaube, dass es so war, dass ich einfach die günstigste Variante genommen habe. Das heißt, dann werden die direkt übertragen, man hätte jetzt auch noch wählen können. Ich zahle 20 Euro mehr und dann werden die so stückweise übertragen. Ich wollte damals viel für günstig, weil ich ja nur 4 Wochen für dieses Experiment hatte.
Und über diese 4 Wochen, sagst du, sind die Follower geblieben oder wurden die Bots auch nach einer gewissen Zeit von Instagram selber bereinigt?
Also ja und nein. Es war schon direkt damals so. Also ich habe ja nach diesen 4 Wochen haben wir ja einen Film gedreht und so. Und bevor dieser Film rauskam, das war dann nochmal einen Monat später, gab es schon die ersten Löschwellen und hier 3000 Follower weg und da ein paar hundert weg. Da dachte ich schon, ja krass. Also es gibt auf jeden Fall immer diese Löschwellen bei Instagram, dass echt, glaube ich, so die ganz billigen Fake-Follower aussortiert werden. Ich würde jetzt mal schätzen, hätte ich damals mehr gezahlt für meine Follower, dann wäre das nicht so schnell passiert. So gab es eben immer diese Löschorgien. Heißt, es waren dann schnell auch nur noch 18.000 und jetzt, ich glaube, heute sind es ja irgendwie 14.000, 15.000, von denen wahrscheinlich immer noch ein paar Tausend immer noch fake sind.
Interessant. Konntest du denn dann mit deiner Fake-Reichweite wirklich Geld verdienen, also sozusagen Fake-Influencer?
Ja, das war ja auch das Ziel. Also ich wollte ja weniger als 200 Euro einsetzen für die ganzen Fake-Tools. Ich habe ja auch nicht nur Follower gekauft, sondern ich habe auch Likes gekauft, weil das ist ja wahrscheinlich, wenn du jetzt Anfänger bist im Insta-Betrüger-Business, kaufst du ganz viele Follower, 100.000 Follower und 50 Likes auf dem Bild. Das fällt natürlich total schnell auf. Das heißt, ich habe unter 100 Euro für die Follower benutzt, aber dann auch noch Geld für Likes. Das heißt, ich habe 2 Bilder am Tag immer gepostet mit irgendwelchen Stockbildern und habe dabei da immer dafür gesorgt, dass bei jedem Bild so mindestens 500 bis 1000 Likes draufkommen. Das war das andere Geld und das hat dann ziemlich gut geklappt. Also ich habe dann das so circa 3 Wochen gemacht und als das alles schön und gut aussah und genug Fotos drauf waren, habe ich dann aktiv Unternehmen angeschrieben.
Ah ja, und was wollten die dir zahlen für einen Post und eine Story?
Also ich hätte erstmal gedacht, dass gar keiner was zahlt. Ich habe dann einfach erstmal geschrieben, so ey, hier, ich bin der und der Influencer, mach das und das, habt ihr Lust auf eine Kooperation? Es kam viel über Produkte, also ich habe 40 Unternehmen angeschrieben und wirklich 15 haben gesagt, ja, geil, sieht cool aus, können wir gerne machen. Der Großteil wollte einfach kostenlose Produkte schicken, also ob jetzt Möbel, Uhren, Parfüm, Schmuck, irgendwelche Klamotten, aber es gab auch welche, die direkt gesagt haben, ey komm, du kriegst Betrag XY und machst dann so und so viele Posts, also wäre beides gegangen und ich habe es mal zusammengerechnet, ich glaube es wären 2.900 Euro gewesen, ja, für 4 Wochen eigentlich kein schlechter Lohn.
Das ist ein nettes Taschengeld neben dem eigentlichen Beruf pro Monat.
Dachte ich auch. Wobei, ey, ich muss echt sagen, für den war wenig Zeit in der Zeit. Dann doch nochmal gemerkt, wie viel Aufwand das ist, da jeden Tag diesen Account zu bespielen. Aber trotzdem, ja, auf jeden Fall. Ey, das ist eine Menge Kohle.
Ich wollte gerade noch fragen, hast du auch andere Taktiken neben dem Follow- und Likes-Kaufen angewendet, die vielleicht so ein bisschen scammy waren, um noch an noch mehr Follower zu kommen? Zum Beispiel irgendwie, ja, dich mit Influencern connected, mit echten...
Ich habe selber relativ wenig gemacht. Ich habe eher für mich arbeiten lassen. Und zwar habe ich mir 2 Bots geholt. Einen habe ich selber bedient. Also Bot heißt so ein Ding, was für mich interagiert hat. Heißt, ich habe da irgendwie so eine Schablone 10 nette Kommentare eingebaut. Und dann hat der für mich geliked und kommentiert. Und ein Kumpel von mir, der verdient damit sein Geld in den USA, wohnt in Kalifornien. Der hat das parallel nochmal mit einem professionelleren Bot für mich gemacht. Und das war schon krass. Das heißt, über diese auf dieser Basis von den 20.000 Followern haben dann halt 2 Bots so im Hintergrund kräftig auf aller Welt irgendwie mit Leuten interagiert und Sachen geschrieben. Das war super scary, ja, weil ich teilweise, ich weiß noch, ich bin irgendwann mal morgens aufgewacht, Flugmodus aus und sehe so, oh, 20 Nachrichten und von Leuten, die ich nicht kenne. Und dann waren da halt sowas wie, ey, hab mich super doll über deinen Kommentar gefreut. Vielen, vielen Dank, das bedeutet mir voll viel. Und ich war so, oh Gott, was ist das denn? Hab auf deren Profil geguckt, noch nie gesehen. Und dann hatte ich mein ja, alter Ego da drunter geschrieben, hey, voll schön, was du machst. Ich finde dein Profil so toll. Und ich hatte, oh, hat sich schrecklich angefühlt. Ich hatte ein super schlechtes Gewissen. Hab dann immer noch mal in echt geschrieben, so, hey, ja, klar, voll gerne.
Oh nein.
Das war schon verrückt, ja.
Aber sowohl die Marken als auch, ich sag mal, deine Freunde oder auch diese unbekannten externen Menschen. Mhm. Haben die nichts gemerkt?
Also doch, also meine Freunde auf jeden Fall, die dachten, ey, was geht bei dem Dude ab? Jetzt dreht er völlig ab. Das war ja auch irgendwie, wusste ich und konnte ich dann auflösen. Die Unternehmen haben eigentlich wirklich nichts gemerkt. Also ich habe ja gesagt, 40 Unternehmen habe ich angeschrieben. 15 haben positiv geantwortet und meinten, ja geil, sieht cool aus, können wir direkt machen. Und es gab wirklich echt nur ein einziges Unternehmen. Die waren auch so, ey, cooler Feed, hört sich alles super an. Aber erklär uns doch mal, wie du innerhalb von einer Woche von 700 auf 23.000 Follower gekommen bist. Das heißt, das waren wirklich die einzigen, die irgendein Tool benutzt haben und mal geguckt haben. Ich habe die ja selber benutzt, da gibt es ja so Graphen, wo du halt diesen unfassbar steilen Anstieg siehst. Waren wirklich damals die einzigen, der Rest hätte sofort ja die Geldschatulle aufgemacht.
Interessant. Und ja, was ist so dein Overall-Fazit als Fake-Influencer? Ist das eine Karriere, die du weiter verfolgen möchtest?
Ich glaube, es ist nicht ganz erstrebenswert. Das hat sich halt auch immer sehr falsch angefühlt. Ich habe ja das Ganze irgendwie versucht noch zu unterlegen mit irgendwie gefakten Stories und so und viel Reisen, habe irgendwelche Stories aus aller Welt, Kapstadt und keine Ahnung wo und habe, weiß ich nicht, nach außen sah das alles so shiny aus. Es hat sich richtig räudig angefühlt, aber war natürlich auch geil, dass es geklappt hat. Ich glaube, es war damals noch krasser die Zeit, dass dieses Insta-Ding so angefangen hat zu boomen und halt alle da rein wollten und ich glaube, viele einfach völlig das Gehirn ausgeschaltet haben. Also gerade wenn ich sage, ey, ein einziges Unternehmen hat einfach mal, es gibt ja Tools, gecheckt, ey, wie sieht denn sein Account aus? Ich glaube, damals wollten einfach alle blind da rein. Ich würde jetzt mal schätzen, dass sich da ein bisschen was getan hat und das heute nicht, oder ich hoffe, es hat sich was getan. Ich glaube aber, es wäre heute nicht mehr ganz so einfach, weil, glaube ich, schon viele mehr wissen, ey, da wird gefaked, da gibt es was und man muss so ein bisschen aufpassen.
Ja, was mich an der Geschichte von Frederik eigentlich am meisten irritiert hat, ist, dass die Marken tatsächlich gar nichts gemerkt haben. Und gut, jetzt muss man natürlich das Ganze auch vernünftig einordnen und sagen, hey, das ist jetzt schon 2 Jahre her und es gibt, glaube ich, kaum eine Branche, die sich so schnell transformiert und immer wieder professionalisiert hat, wie die des Influencer-Marketings in den letzten Jahren. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass auch Marken, die jetzt erst nach und nach ins Influencer-Marketing einsteigen, damit vielleicht jetzt erst die Gehversuche machen oder auch vielleicht sogar entlang der Corona-Krise als kleine bis Mittelständler das für sich entdecken, immer noch sehr, sehr unsicher sind im Umgang mit der Erkennung von Fake-Followern. Ich habe mich vor allem gefragt, was für rechtliche Konsequenzen das haben kann. A, wenn man selber Follower kauft und dementsprechend ja einer Marke eine Reichweite vorgaukelt, die man gar nicht hat. Ist das schon Betrug? Und ab wann macht man sich praktisch strafbar? Aber auch, welche Rechte habe ich denn als Marke, die irgendwie mitbekommen hat oder auch nach einer Kooperation sieht, hey, da ist irgendwie gar nicht so viel auf meinem Profil passiert oder bei der Kooperation ist irgendwie gar nichts rumgekommen. Was habe ich denn als Marke für Möglichkeiten, dann den Influencer zur Rechenschaft zu ziehen, der ja in dem Moment tatsächlich einen Betrug vorgenommen hat? Ja, und wer könnte das besser wissen als Martin Gericke, der Medienrechtsanwalt, dem ich schon seit Jahren vertraue und den ihr von diversen Beiträgen, aber hier auch schon aus dem Podcast kennt. Martin, was kann das denn jetzt für rechtliche Konsequenzen haben, wenn ich vorgebe, eine Reichweite zu haben, die ich eigentlich gar nicht habe?
Also, da müssen wir unterscheiden zwischen Influencer und Unternehmen. Fangen wir mal mit dem Influencer an. Wenn der sich Follower kauft, ist das zunächst mal strafrechtlich kein Problem. Ist kein Straftatbestand. Das kann man vielleicht moralisch, ethisch irgendwie bewerten, aber hat mit Strafrecht nichts zu tun. Das ist okay. Schwierig wird's, wenn der Influencer mit Unternehmen in Kontakt tritt und mit denen Verträge schließt und die Basis für einen Kooperationsvertrag natürlich auch die Followeranzahl ist des Influencers. Und wenn diese Followeranzahl gefaked ist und er gibt vor, dass das seine echte Followeranzahl sei gegenüber den Unternehmen, dann kann das strafbarer Betrug sein. Betrug ist, in ganz einfachen Worten, ich täusche jemanden, um einen eigenen Vermögensvorteil zu erlangen. Und dann würde der Influencer das Unternehmen täuschen und sagen, schau mal, ich bin für dich, glaube ich, ein sehr interessanter Partner mit 500.000 Followern, die aber gar nicht seine echten Follower sind. Und dann hätte er einen Vermögensvorteil erlangt, nämlich die Vergütung, die das Unternehmen zahlt. Und das ist Betrug.
Okay, und wenn jetzt Unternehmen beispielsweise Follower kaufen, macht das nochmal einen Unterschied?
Bei dem Unternehmen ist es so, dass man darauf achten muss, dass Unternehmen, wenn sie mit Fake-Followern, mit Fake-Likes oder mit Fake-Bewertungen, kann man alles unter einem Dach sehen. Wenn sie damit werben, dann ist das eine wettbewerbswidrige Handlung. Ja, das heißt, da sind wir jetzt nicht im Strafrecht wie beim Influencer, sondern wir sind im Wettbewerbsrecht. Da können also Verbraucherschutzzentrale, Mitbewerber und so weiter kommen und wettbewerbsrechtlich gegen das Unternehmen vorgehen. Das heißt, das Unternehmen muss darauf achten, dass sie mit echten Likes, mit echten Followern, mit echten Bewertungen wirbt, um eine wettbewerbswidrige Handlung auszuschließen.
Hypothetischer Gedanke, der mir gerade kommt, so im Zuge von Verbänden, Verband sozialer Wettbewerb und so weiter. Also könnten Influencer praktisch Verbände gründen und Unternehmen abmahnen, die sich Follower kaufen?
Wie gesagt, Unternehmen, die sich Follower kaufen, das sehe ich noch nicht als dramatisch an und auch nicht Privatpersonen, die sich oder Influencer, die sich Follower kaufen. Schwierig wird es nur, wenn man mit den Followern irgendwas macht, sage ich jetzt einfach mal. Nämlich der Influencer, der mit den Followern rausgeht und sich Unternehmen anbietet und mit Unternehmen Verträge schließt, so wie auch Unternehmen. Schwierig, wenn die rausgehen und mit ihren Fake-Followern werben. Dann wird es zur unzulässigen Handlung und da muss man drauf achten. Übrigens zur Frage, was können Unternehmen tun, um das zu verhindern? Ich würde immer im Vertrag mit dem Influencer festhalten, die Followerzahl, die er hat. Dann kann man sogar explizit reinschreiben, der Influencer sichert zu, dass es sich hierbei um echte Follower handelt. Ich spreche jetzt mal ins Unreine. Es würde wohl aber auch reichen, wenn man einfach die Followeranzahl angibt, weil damit, wie wir sagen, konkludent angegeben ist, dass es auch seine echten Follower sind und nicht irgendwelche gekauften Follower.
Guter Tipp an dieser Stelle. Aber ich habe das noch mal ein bisschen weiter gedacht, beziehungsweise mir ist sehr konkret eine Sache aufgefallen. Und zwar gibt es ja nicht nur Influencer und Unternehmen, die auf Instagram unterwegs sind, sondern mittlerweile auch, ich sag mal, journalistische oder boulevardeske, klassische Medienabkopplungen. Sowas wie die FAZ hat zum Beispiel auch einen Instagram-Account oder eben diese ganzen Boulevardzeitschriften. Und mir ist eben eine ganz besonders aufgefallen, wo es stark danach aussieht, als ob da irgendwo ein bisschen getrickst worden ist. Wie ordnest du das denn ein, wenn ja so klassische Medien mit so einer Online-Präsenz auch damit anfangen? Die gaukeln ja, sag ich mal, dem Rezipienten nochmal ganz andere Reichweiten dann vor, beziehungsweise die haben ja auch Werbekunden, die sie eventuell auf diesen Profilen darstellen.
Richtig, also grundsätzlich ist es so, wir haben kein Unternehmensstrafrecht. Das heißt, das Unternehmen selbst kann sich nicht strafbar machen nach Betrug zum Beispiel oder im Wege des Betrugs, indem sie Follower kauft und dann mit einem anderen Unternehmen kooperiert oder dann mit ja auch mit Influencern kooperiert. Das geht nicht, sondern es können immer nur natürliche Personen, so wie du und ich oder so wie der Geschäftsführer des Unternehmens, sich strafbar machen. Wir sind eher im Bereich der wettbewerbswidrigen Handlung, wenn sowas passiert und wenn mit sowas geworben wird und wenn man mit sowas an die Öffentlichkeit geht und wenn man sowas auch in seinen Feed einbindet. Und das halte ich schon problematisch bei diesen Unternehmen, auf jeden Fall. Und Compliance, das ist ganz wichtig. Unternehmen müssen auch nach innen compliant handeln. Das heißt, ich kann nur empfehlen, dass Unternehmen ganz genau schauen, wie arbeitet die Marketingabteilung, die Social-Media-Abteilung. Da hat die Führungsetage auch eine Verantwortung, das zu kontrollieren und sicherzustellen, dass das Marketing nicht darauf ausgerichtet ist, das Unternehmen mit Fake-Followern nach oben zu bringen.
Und sag mal, Martin, ist dir ein Fall bekannt, bei dem eine Marke einen Influencer zum Beispiel schon mal wegen so einer Fake-Reichweite verklagt hat? Ist das schon mal vorgekommen?
Kenne ich nicht, würde mich auch sehr interessieren. Aber ist mir bisher noch nicht bekannt. Da sind wir, glaube ich, wirklich noch ganz am Anfang der Entwicklung. Halte ich aber in der Zukunft für absolut gegeben. Ich glaube nur, denken wir uns mal in den Fall rein. Das Unternehmen findet raus, dass der Influencer Follower gekauft hat. Geht es zur Staatsanwaltschaft oder zur Polizei und zeigt den Fall an? Eher nicht. Dann werden eher wahrscheinlich Schadensersatzansprüche geltend gemacht, Minderungsansprüche bezüglich der Vergütung. Oder der Vertrag wird gekündigt. Ich glaube, aus Unternehmenssicht, so ein Fall, der muss ja auch erstmal zur Anzeige kommen. Ja. Ich glaube, aus Unternehmenssicht hast du dann immer den Fall, dass du denkst, okay, der hat mich getäuscht, ich will aus dem Vertrag raus und ich will Schadensersatz haben oder ich will Minderung haben. Ich glaube, der erste Gedanke ist wahrscheinlich nicht, ich gehe zur Polizei und zeige den an. Insofern, ich glaube, daran mangelt es natürlich auch in der Branche, ja, dass solche Fälle einfach nicht zur Polizei kommen.
ist ja auch die Frage, ob das Unternehmen dann, wenn sowas nicht vorher vertraglich festgehalten wurde im Kooperationsvertrag, ob dann überhaupt das Unternehmen diese Anspruchsminderung durchsetzen kann gegenüber dem Influencer, oder?
Genau. Also wenn keine Angabe über die Followerzahl im Vertrag steht, dann wird das auf jeden Fall schwieriger, sowas durchzusetzen, weil dann ist schlicht keine Vereinbarung darüber getroffen worden. Und dann weicht eben der Influencer auch von nichts ab zum Negativen in Bezug auf das Unternehmen. Ich meine, man kann das schon feststellen. Ich habe das mal diskutiert mit InfluencerDB. Die kennst du, glaube ich, auch, oder?
Ja.
Die haben ein sehr gutes Tool entwickelt, wo man als Werbekunde schon auch messen kann, woher kommen die Follower, sind die generisch entwickelt, woraus setzen die sich zusammen, wann sind die gekommen. Das heißt, ich würde wahrscheinlich als Unternehmen, das dann Zweifel hat, ob die Follower echt sind oder nicht, vielleicht so ein Unternehmen einschalten wie InfluencerDB, gibt es bestimmt auch noch andere, und einfach mal überprüfen, woher kommt diese Reichweite. Und wenn dann starke Anhaltspunkte dafür sind, dass die Follower gekauft sind, dann würde ich den Influencer damit konfrontieren. Der wird es wahrscheinlich zunächst abstreiten, aber je stärker da die Beweislage ist, desto eher sehe ich eine gute Chance für Unternehmen, dann auch, wie gesagt, Schadensersatz einzuklagen oder eine Minderung der Vergütung zu verlangen.
Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde nicht nur die Followerzahl im Vertrag festhalten, sondern ich würde auch eine grundsätzliche Mindestreichweite, die durch einen Post und eine Story erreicht werden muss, festhalten. Weil allein die Followerzahl ist mittlerweile schon gar nicht mehr so aussagekräftig. Dann spricht man ja eher von Engagement Rates. Und man lässt sich ja auch im Zweifel als Marke, sollte man auf jeden Fall unbedingt machen, nochmal ein Tipp an dieser Stelle, sich auch Story-Views etc. vorher zuschicken lassen. Und wenn da im Media-Kit 20.000 steht und es werden aber nur 2.000 erreicht, dann kann man sicherlich über Schadensersatzansprüche sprechen. Tausend Dank, Martin. Das war wie immer sehr aufschlussreich. Ich muss zugeben, dass es mich ein bisschen erstaunt hat, dass es da noch nicht zu irgendwelchen rechtlichen Konsequenzen gekommen ist. Soweit Martin und ich das natürlich jetzt hier beurteilen können. Wir haben natürlich auch nicht den Überblick über die gesamte Branche. Aber ich bin schon ganz gut vernetzt und ich glaube, das hätte sich mir schon mal das ein oder andere Mal zugetragen, wenn irgendein Influencer von irgendeiner Agentur wegen Reichweitenschwund verklagt worden wäre, weil das doch ein ganz erheblicher Skandal in der Branche gewesen wäre und damit natürlich auch der jeweilige Influencer irgendwie entlarvt worden wäre. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es in Zukunft auf jeden Fall dazu kommen kann. Denn je mehr sich die Branche professionalisiert, desto unpersönlicher wird am Ende auch die Zusammenarbeit vermutlich zwischen Marke oder Agentur und Influencer. Also wenn es dann wirklich irgendwann in Zukunft nur noch oder überwiegend um Performance-Indikatoren geht, wie viel hat ein Influencer verkauft über eine Story und wie viel Follower hat eine Marke dadurch gewonnen und so weiter. Wobei die ganzen Branding-Effekte ja immer gerne ignoriert werden. Dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass es auch in Zukunft hier mal zu dem einen oder anderen Gerichtsurteil kommen könnte, wenn sich eben nicht so einfach außergerichtlich geeinigt wird. Ich habe schon das ein oder andere Mal auch vor allem bei Marken aus dem US-amerikanischen Raum mitbekommen, dass dort Influencer zum Beispiel nur noch nach gewissen Kennzahlen wie zum Beispiel dem weiblichen Anteil der Follower bezahlt werden. Das heißt, die rechnen praktisch den männlichen Anteil bei einem Beauty-Produkt, was irgendwo platziert wird, zum Beispiel komplett raus und budgetieren ihre Kampagnen ganz, ganz anders. Da sind die uns ehrlich gesagt so einen Schritt voraus, weil man hat natürlich immer so ein bisschen Streuverlust, wenn man als Marke mit einem Influencer arbeitet, der eventuell durch das ein oder andere Bikini-Foto auch mal plump gesagt mehr Männer anlockt. Das wird im deutschen Markt aktuell noch gar nicht betrachtet. Kann ich mir aber auch sehr gut vorstellen, dass es perspektivisch in der Zukunft immer wichtiger wird und auch da wirklich noch detaillierter in die Daten reingeguckt wird. Und apropos Daten. Wenn man über Fake-Follower spricht, dann kommt man nicht an gewissen Analyse-Tools vorbei. Denn wir haben ja ganz am Anfang schon irgendwie durch das Frederik-Beispiel gelernt, es ist gar nicht so einfach, da den Überblick zu behalten. Und wir können ja auch nicht alle im Detail in die Statistiken dieser Accounts gucken von außen. Dafür bedarf es eben gewisser Analyse-Tools, die wirklich bis ins Jahr, weiß ich nicht, 2014 zurückblicken können und gegebenenfalls Schwankungen im Following aufdecken können, die auf gewisse Rückschlüsse schließen lassen. Und ja, genau solche Kurven habe ich mir mit der Datenanalystin beziehungsweise auch mit einer Social-Media-Expertin, deren Hauptaufgabe es in den letzten Jahren war, für große Kunden und große Kampagnen genau die Influencer zu identifizieren, die mit einer echten Reichweite und einer guten Community arbeiten und eben diese herauszusieben, die gegebenenfalls Fake-Reichweiten einsetzen. Klitzekleine Werbepause, bevor es mit der nächsten Gesprächspartnerin weitergeht. Und dann wird es richtig spannend, das kann ich schon mal verraten. Und zwar ist es ein neuer Kunde hier auf Baby Gut Business und er nennt sich Clark. Clark mit C geschrieben, ist eine Versicherungs-App bzw. ein digitaler Versicherungsmanager. Jetzt denkt ihr bestimmt erstmal, trocken, ist aber total nice und ein sehr, sehr, sehr nices Tool, um ja einen Überblick, um seine kompletten Versicherungen zu bekommen. Denn jetzt fassen wir uns alle einmal kurz an die Nase. Haben wir den wirklich noch? Oder ist das eine Zettelwirtschaft, die irgendwo in so einem Ordner hinten rechts im Küchenschrank liegt? Was Clark am Ende macht, ist, alle deine Versicherungen digitalisieren und auch in einer App übersichtlich zusammenstellen und vor allem auch in regelmäßigen Check-ups, also mit Algorithmen und Preisvergleichen und so weiter, dir aktiv Vorschläge machen, wie du dein eigenes Versicherungssetup irgendwie nochmal optimieren kannst. Optimieren im Sinne von natürlich bessere Leistungen, aber natürlich auch günstigerer Preis. Und das funktioniert so, du registrierst dich einfach in dieser App oder auf der Website, gibst alle deine Versicherungen dort ein, kannst aber auch natürlich neue abschließen im Rahmen dessen, falls dir irgendwie was fehlt in deinem Setup. Und es wäre ja auch nicht Baby Gut Business, wenn es hier nicht auch einen Rabattcode gäbe. Nein, Spaß, es gibt keinen Rabattcode. Es gibt diesmal einen Shopping-Gutschein. Für alle Baby Gut Business-Hörer spendiert Clark zum Black Friday einen Amazon-Gutschein von 30 Euro. Geht doch mal auf clark.de und wie gesagt, Clark schreibt sich mit C wie Cäsar. Und da könnt ihr bei der Registrierung den Gutscheincode BF30BABY eingeben. Alles zusammengeschrieben, alles groß. Und dann bekommt ihr diesen 30 Euro Amazon-Gutschein bei Anmeldung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könnt eure Versicherungsgame optimieren. Und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch. Ja, liebe Steffi, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Stell dich doch einmal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du gerade? Was hast du davor gemacht?
Ja, gerne, genau. Steffi, Stefanie Kraus. Ich bin 31 Jahre alt. Ich arbeite eigentlich, wenn ich nicht gerade im Sabbatical bin, was ich nämlich seit einer Woche bin, bei der Digitalagentur Macor als Business Unit Lead Digital Communications and Data und verantworte da ein Team von 14 Personen, bestehend aus den Bereichen Social Media, Content and Data, Digital Campaigning und Digital Advertising und berate da unterschiedliche Kunden in den Bereichen ja, Social Media und Content Marketing letztendlich, immer mit der Schnittstelle zum Thema Daten.
Das heißt, du bist sozusagen auch im Social Media Marketing zu Hause, hast aber immer die Datenbrille an. Und wahrscheinlich sind Daten ja auch für eure Kunden am Ende mit das Wichtigste, um eine Kampagne, die ihr konzipiert als Agentur, irgendwie auszulesen. Was sind denn die wichtigsten Indikatoren, an denen ihr auslest, ob jemand eine echte oder eine Fake-Reichweite hat?
Ja, also ich glaube, um die Frage zu beantworten, muss man sich letztendlich auch die Frage am Anfang einmal stellen, was sind denn so die populärsten Tricks, mit denen gearbeitet wird, nenne ich es jetzt mal. Und das sind ja letztendlich einfach das relativ plumpe Follower kaufen. Klar, da könnte man jetzt sagen, eine hohe Reichweite, aber das wird dem Ganzen ja nicht gerecht, weil vielleicht hat sich die ja auch jemand lang und organisch sozusagen aufgezogen. Dann kommen wir zu dem Bereich Follow-Unfollow. Auch das ein super wichtiger letztendlich Indikator. Das heißt, wenn jetzt jemand einen sehr hohen Anteil an Accounts hat, denen er folgt, aber selbst sehr wenig Leuten hat, die ihm folgen, ist auch kein wirklich gesundes Verhältnis für einen Influencer. Dann, wenn man sich einmal das Verhältnis anschaut von Likes, Comments und Followerschaft, letztendlich kann man das Engagement Rate auch nennen, das gucken wir uns definitiv auch immer an. Das sind so, sage ich jetzt mal, die Quantitativen, die man auch relativ schnell einsehen kann. Und wenn man dann ein bisschen tiefer eintaucht, sind es aber auch letztendlich die, oder ist es die Qualität der Kommentare. Ne? Also mal zu schauen, wenn da jetzt nur Herzchen sind oder nur super Bild, dann lässt das jetzt auch nicht wirklich auf ein qualitativ wertvolles Wachstum des Followers schließen. Ne? Und wenn man dann wirklich das mal mit einem Tool letztendlich auch nochmal gegencheckt, dann sind es auch Peaks bei der Followerschaft oder bei dem Anstieg der Follower, ne? Unnatürliche Peaks. Das spricht auch auf jeden Fall nicht für nachhaltiges Wachstum.
Das heißt, es kommen Analyse-Tools bei euch zum Einsatz, die letztendlich auch die Vergangenheit von einem Account, in Klammern Influencer, irgendwie checken. Das heißt, ihr schaut euch nicht nur den Status quo an.
Richtig, genau. Wir schauen uns einmal den Status quo an. Das ist der Vorfilter, nenne ich es mal. Und da schauen wir erstmal drüber. Und es lässt sich, auch wenn man dann so ein bisschen geschult da drin ist und geübt, relativ schnell identifizieren, ob das ein wertvoller Influencer ist oder nicht. Und wenn wir den als in Anführungszeichen wertvoll irgendwie deklarieren, dann schmeißen wir den nochmal ins Tool, um wirklich sicherzustellen, alles klar, den können wir guten Gewissens auch natürlich einem potenziellen Kunden irgendwo weiterempfehlen.
Jetzt sagst du wertvoll. Was bedeutet das denn? Beziehungsweise was ist denn für einen von euren Kunden eine gute Engagement Rate?
Eine gute Engagement Rate, würde ich sagen, liegt auf jeden Fall bei über 4% bis 5%. Das ist so, würde ich sagen, Mindestanforderung. Auch das kommt aber sehr stark natürlich auf den Kunden an. Ne? Also das ist die Empfehlung, die wir mitgeben. Teilweise ist es aber auch so, dass die Kunden sich vorher schon selbst Gedanken gemacht haben und dann challengen wir das Ganze natürlich nochmal so gut wie es geht. Aber ja, manchmal gilt es dann natürlich auch einfach, das zu akzeptieren, was uns der Kunde sozusagen auf den Tisch legt. Wenn wir aber selbst sozusagen die Influencer heraussuchen, dann arbeiten wir in der Regel nicht unter 5%. Man muss aber auch sagen, dass das natürlich auch damit zu tun hat, wie groß ist denn der Influencer. Ne? Und wenn wir jetzt von einem Influencer sprechen, der über 1 Million Reichweite hat, dann ist 5% schon echt viel, muss man sagen. Deswegen kommt es auch immer darauf an, mit wem hat man es denn zu tun, was ist das Ziel der Kampagne.
Absolut. Jetzt kann man sich ja auch Likes und Kommentare dazu kaufen, was so eine Engagement Rate ja verfälschen würde. Deswegen würde ich ja schon fast sagen, es ist obligatorisch, einmal diese Tools anzuwenden. Mit was arbeitet ihr denn da? Also woher kommen die Daten? Weil das ist ja gar nicht so einfach. Instagram möchte ja eigentlich gar nicht diese wertvollen Daten, die sie da sammeln. Das ist ja am Ende ihr Geschäftsmodell. Wie bei jeder Social Media Plattform. Die wollen die ja gar nicht rausrücken. Also wie lest ihr die aus? Wie macht ihr das?
Ja, das ist in der Tat richtig. Es gab zum Beispiel auch, das habe ich jetzt wieder in Vorbereitung auf den Podcast nochmal gefunden und wieder mit Erschrecken festgestellt, mal ein sehr gutes Tool, das hieß IG Audit. Und das wurde von Facebook verboten, in der Tat, weil dieses Tool mit einem Crawler gearbeitet hat. Und das hat sehr, sehr gut und sehr nachhaltig analysiert, wenn es sich um Fake-Follower gehandelt hat. Und das mochte Facebook halt einfach nicht, ne? Und hat dafür gesorgt, dass es dieses Tool nicht mehr gibt. Jetzt gibt es eine Change.org-Petition, wo die Leute auch unterschreiben können. Also da sieht man, das ist echt ein pikantes Thema, sage ich jetzt mal. Wir arbeiten zum Beispiel mit dem Tool Hype Auditor. Das arbeitet nach eigener Aussage mit KI. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob das KI ist oder ein Algorithmus. Aber letztendlich ist die Stärke von dem Tool, dass es zum Beispiel nicht einfach alle Kommentare mit einfließen lässt, sondern dass es vorher das säubert. Das heißt, es lässt so Kommentare wie Herzchen, Herzchen, tolles Bild nicht mit einfließen. Und das ist natürlich super wertvoll, weil was habe ich davon, wenn mir einfach nur plump, sage ich jetzt mal, die Kommentare addiert werden und das letztendlich ja nicht aussagekräftig ist.
Absolut. Ja, das wird letztendlich, muss man vielleicht nochmal erklärt, dazu hinzufügen, dass das vor Jahren noch ging. Da war die sogenannte API, also die Datenschnittstelle von Instagram, noch offen, bis die verstanden haben, ey, das ist ja unser Geschäftsmodell. Die Daten sind so wichtig, die können wir ja an Werbekunden teuer verkaufen. Dementsprechend ist das eigentlich gar nicht mehr. Also kein Tool arbeitet 100%. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Es gibt kein Analyse-Tool, was euch einen Instagram-Account 100% analysieren kann. Das sind immer Chatsdaten und da arbeitet man eben mit Texterkennung, mit eben, du hast es schon angekündigt, gerade KI und so weiter. Also da sind wirklich Bots unterwegs, die praktisch Accounts händisch, blöd gesagt, auslesen und daraus eben auch Bewertungen errechnen. Aber nichtsdestotrotz hilft einem das sehr, um genau auch in die Vergangenheit von so einem Account schauen zu können. Deswegen macht es durchaus Sinn, mit solchen Tools zu arbeiten. Seid ihr denn bei der Vermittlung von Influencern in der Vergangenheit schon für eure Kunden häufiger auf Kandidaten gestoßen, die Follower gekauft haben? Ist das ein tatsächliches Problem?
Ja, also ein Problem ist es definitiv. Wir hatten das in der Vergangenheit schon so ein, zwei Mal. Man muss aber ja sagen, dadurch, dass wir diese Vorfilterung machen durch unsere eigene QS, fallen die dann oft schon raus. Ne? Und wenn wir aber trotzdem schon ein gesteigertes Interesse an der Person hatten und die dann eben in so ein Tool geworfen haben, das hört sich immer furchtbar an, aber ich hoffe, es ist bewusst, was ich meine, Und dann herausgefunden haben, okay, der Anteil oder der Split in der Demografie bei der Audience ist einfach sehr unnatürlich. Dann haben wir das schon dem Management in dem Fall häufig gesagt. Manchmal lässt es sich auch erklären, ehrlicherweise, wenn zum Beispiel der Freund oder der Mann irgendwie das gepostet hat und der wohnt in einem anderen Land oder sowas, dann versteht man es ja noch. Aber häufig kommt auch einfach keine Antwort zurück. Ne, das muss man auch sagen.
Ich wollte gerade sagen, aber das ist ja auch schon fast wieder hanebüchen. Ich muss ein bisschen lachen. Das hat mein Mann in einem anderen Land gepostet. Ich liebe es. Gab es sonst noch Reaktionen, die du mit uns teilen kannst? Also wie reagieren Influencer darauf, wenn die von euch als Agentur oder als im Sinne von Marke auch kontaktiert werden? Und sagen, hey, du, stimmt das eigentlich mit deiner Reichweite?
Genervt reagieren die einfach. Ne? Sie sind auch schon genervt davon, dass man überhaupt ein Tool nutzt. Ich versuche dann immer wieder Verständnis dafür zu generieren, dass es einfach ansonsten ein riesengroßes Problem für das Unternehmen ist und dass es letztendlich ja auch irgendwie für beide Seiten fair sein soll. Aber die sind genervt, das kann man nicht anders sagen. Ne? Und entweder sie schreiben dann zurück, wie gesagt, versuchen das irgendwie zu erklären, oder sie schreiben auch gar nicht zurück. Und das ist halt einfach natürlich zum einen ärgerlich, wenn man Aufwand hatte mit der Identifikation, mit der Recherche, mit dem Anschreiben. Aber ein Problem ist es definitiv. Ne? Also es wird irgendwie, ich glaube, 1 Million US-Dollar sozusagen im Jahr oder 2020 investiert in Fake-Follower. Das heißt in Kooperationen, wo Fake-Follower eine Rolle gespielt haben. Und das Geld hätte man auch sinnvoller investieren können. Ne? Und viele Unternehmen, glaube ich, auch einfach beschäftigen sich nicht so tiefgehend damit. Und dann werden damit Kampagnen irgendwie gemacht mit Influencern, die eben zu Prozentsatz X Fake-Follower haben. Und dann ist die Performance nicht gut. Und das ist zum einen natürlich für das Unternehmen nicht gut, ehrlicherweise auch für Agenturen nicht gut, weil es ist auch nicht schön, einem Kunden zu sagen, hey, hier wäre Influencer-Marketing super wichtig. Der Kunde hat aber vorher eine sehr schlechte Erfahrung mit einem Influencer gemacht und hat dann wirklich einfach keine Lust mehr, auch wenn es total sinnvoll wäre. Und für Influencer, die sich das Ganze nachhaltig und organisch aufgebaut haben, ist es halt auch wirklich, wirklich nicht cool, weil dann ja wird ein Ruf letztendlich in den Dreck gezogen, obwohl man gar nichts dafür kann.
Wenn ich jetzt Instagram aber rein privat nutze und ich habe so ein paar Influencer, denen ich folge, wo ich mir manchmal denke, so, weiß ich auch nicht, ob das ob die Reichweite da so real ist. Gibt es so eine Art Daumenregel, wie ich auch als privater Instagram-Nutzer solche schwarzen Schafe vielleicht erkennen kann?
Ja, die gibt es definitiv. Also zum einen gibt es das einmal in Form, ich habe es eben schon angesprochen, von den Kommentaren. Ne? Also wenn ich unter einen Post gucke und da befinden sich immer die gleichen, zum einen die gleichen Leute, dann sind es oft sogenannte Comment Pots, nennt sich das. Ne? Das ist irgendwie, wenn Influencer sich in Grüppchen abstimmen, sich gegenseitig in Anführungszeichen zu supporten, ja, in Form von Kommentaren und Likes. Das ist zum einen schon wirklich auffällig. Dann, wenn man einmal auf die Person klickt und da fehlt dann ein Profilbild, das heißt, man sieht nur diesen Instagram-Avatar, dann hat derjenige keine richtige Bio eingetragen, dann hat er irgendwie nur 2 krude Posts auf seinem Profil und das sind alles so Indikatoren, die sind, glaube ich, relativ schnell ersichtbar. Dann noch diese Ratio, sage ich mal, von den Followern und Accounts, denen die Person folgt. Auch das ist ein wichtiger Indikator. Und da kann man schon ganz gut und ich glaube innerhalb von wenigen Minuten oder vielleicht sogar Sekunden, wenn man geübt ist, sehen, ob es da mit rechten Dingen zugeht oder nicht.
So, und jetzt wird's richtig spannend. Denn ich habe mir mal gemeinsam mit der lieben Steffi ein paar Accounts vorgeknöpft, die mir persönlich immer schon komisch vorkamen oder die mir anonym bei Instagram geschickt wurden. Also wirklich mit Hinweis aus Followern und Community-Anhängern dieser Influencer, denen das irgendwie auch komisch vorkam. Und deswegen sind diese Namen nicht ausnahmslos auf meinem Mist gewachsen, sondern sind die ein oder anderen anonymen Tipps eingegangen. Und das habe ich mir mal zum Anlass genommen, um da ganz objektiv die Daten für sich sprechen zu lassen. Wir haben einen anonymen Tipp bekommen, beziehungsweise ich, von mehreren, da ich ja einen Aufruf gestartet habe, hey, bist du Influencer oder Marke und hast vielleicht irgendwann mal Follower gekauft und möchtest da für diesen Podcast vielleicht drüber sprechen, das können wir auch anonym machen, gar kein Problem, hat sich ja niemand gemeldet. Und es kamen aber sehr, sehr, sehr viele Tipps aus der Community, die Verdachtsfälle geäußert haben. Und 2 davon sind André Hamann und Debbie Flu. Und wie sieht's denn bei Debbie Flu aus?
Also, da sieht man, dass die Engagement Rate bei nur 0,9 liegt, was auch schon wirklich gering ist. Und wenn man sich diesen Audience Quality Score anschaut, der liegt bei nur 48. Das ist mit einer der schlechtesten Scores, die wir bis jetzt in unserem kurzen Check-up gesehen haben. Nur André Hamann liegt noch weiter unten. Und man sieht, dass zum Beispiel bei diesen Audience Types 30% auch wieder suspicious Accounts sind, was auch echt ein schlechter Wert ist. Und nur 50% sind reelle Personen. Und auch wenn man da wieder sich die Follower-Kurve anschaut, sieht man zum einen, was übrigens auch ein Indikator ist, dass die Kurve irgendwann runtergeht. Das spricht für eine Säuberung von Instagram. Und man sieht auch wieder wirklich diesen stufenartigen Abfall und Anstieg einfach sehr, sehr stark. Das jetzt aber auf 2016 bis 2020 bezogen und auch noch 2020. Das heißt, auch hier gilt das Argument nicht, ja, das habe ich mal vor 5 Jahren gemacht.
Es gibt einen Account, der mich ganz besonders interessiert, weil der gehört einem großen Medienhaus, und zwar Gruner und Jahr, und das ist @gala_magazin. Was kommt denn da jetzt raus? Wie sieht's aus mit der Engagement Rate?
Also die Engagement Rate ist auf jeden Fall unterirdisch, wenn man es so nennen mag. Die liegt bei 0,21%. Wenn man das vergleicht mit den eben angesprochenen 5%, die so das Ziel sein sollten, ist das natürlich weit davon entfernt, ehrlicherweise. Und wenn man sich mal anschaut, die haben eine Reichweite von ungefähr 245.000 und haben Authentic Engagement per Post von 440, dann spricht das schon eine sehr deutliche Sprache. Auf der anderen Seite, wenn man sich den Audience Quality Score, heißt das zum Beispiel bei dem Tool Hype Auditor, anschaut, dann ist der bei 74 von 100. Man sieht hier auch nochmal, dass es keine abnormalen Peaks gibt in dem Follower-Growth. Ne? Das ist auch nochmal ein ganz guter Indikator.
Ah ja, wir sehen also, ich muss ein bisschen beschreiben, was wir sehen. Dieses Zurückgehen in die Vergangenheit, was ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen habe, können wir hier bis 2017, und die Kurve des Follower-Wachstums
steigt linear, kann man das so nennen. Also das heißt auf jeden Fall, es gibt keine großen stufenartigen Peaks. Das ist nämlich eigentlich ein Indikator für einen Follower-Zukauf, wenn es so stufenartige Peaks gibt, und das sieht man auf jeden Fall nicht. Das ist eigentlich schön ein konstanter Uplift. Also es scheint einfach ein Account zu sein mit einer geringen Engagement Rate. Ansonsten ist es jetzt aber, gibt es keine Indikatoren für einen Follower-Zukauf, ehrlicherweise.
Interessant. Also Engagement Rate ist nicht gleich Follower gekauft.
Richtig, deswegen sage ich auch immer wieder, bei Daten nicht einfach nur oberflächlich draufschauen, sondern immer noch mal einen Schritt weitergehen und jemanden dran lassen, der auch was davon versteht.
Okay, die Steffi und ich haben noch einen weiteren Account, den wir ausgelesen haben. Ich muss ein bisschen schmunzeln. Also wir machen das hier gerade auf hochfrequentierter Basis. Das ist natürlich sehr, ich kehre natürlich sehr weit jetzt vor der eigenen Haustür. Aber wir haben hier die liebe Angelina Heger, heißt sie, ne?
Richtig, Panik jetzt.
Bekannt aus?
Dem Format Bachelor.
Aha, und wie sieht die Kurve hier aus?
Ich würde mal sagen, hier kann man von einer stufenartigen Entwicklung durchaus sprechen, was das dynamische Followerwachstum angeht, wie es das Tool Hype Auditor so schön nennt. Also das sind durchaus unnormale Anstiege.
Ich würde sagen, das sieht aus wie eine Aktienkurve, die irgendwie die nicht mehr ganz so gut performt. Okay, das ist super interessant. Und was sagt die Engagement Rate hier?
Die Engagement Rate sagt hier immerhin 3,4. Hätte ich sogar ehrlicherweise noch schlechter gedacht. Allerdings muss man ja auch sagen, durch diese Teilnahme beim Bachelor sind natürlich auch viele ihr gefolgt, die ihr wirklich folgen wollten, was ja in erster Instanz wertvolle Follower dann sind. Gar nicht mal so schlecht. Ich hätte es gesagt, es wäre schlechter. Aber diese Anomalien, wie es ein Datennerd nennt, in dem Follower-Chart sind schon sehr, sehr auffällig. Und es gibt 15% sogenannte Suspicious Accounts in der Audience, das heißt in der Community.
Sehr interessant. Auch hier haben wir wieder gelernt, ein oberflächlicher Blick auf die Daten verrät uns erstmal nicht, dass hier eben möglicherweise mit Fake-Followern gearbeitet wurde, sondern erst wirklich der Blick auf das Chart. Super interessant. Ich habe noch... ich lache. Ich habe noch aus, sage ich mal, ich habe noch eine Rechnung offen. Mit Smile Secret oder Secret Lips. Kannst du das bitte auch einmal eingeben? Das würde mich jetzt interessieren. Ja. Pass mal auf, jetzt haben die super gute Werte und ich blamiere mich.
Heißt der Account so?
Ich muss nachgucken.
Oh, die haben sehr viele Accounts. Also, die haben eine Engagement Rate von 0,3. Allerdings auch Anomalien in dem Follower-Chart. Das müsste man hier auch sehen, das tut man auch, aber auf jeden Fall große Peaks and Ups in der Kurve in den letzten 12 Monaten bei dem Account von Smile Secret.
Sehr interessant. Wieso wundert mich das nicht? Okay, super. Das war schon mal sehr, sehr aufschlussreich. Vielen Dank. Ja, wir können auf jeden Fall sagen, dass es doch einige Kandidaten da draußen gibt, die das ein oder andere Mal sich aus dem Fake-Follower-Topf bedient haben. Und die haben wir heute ja investigativ aufgedeckt.
Auf jeden Fall.
Ich enthalte mich jetzt an der Stelle jeglicher weiterer Bewertung und würde eine Influencerin zu Wort kommen lassen, die schon seit vielen Jahren öffentlich dazu steht, dass sie mal in die Trickkiste gegriffen hat. Und das ist Luisa Dellert, mittlerweile eine ganz gute Freundin von mir, die als einzige große bekannte Influencerin wirklich dazu steht. Und sie habe ich dann ganz ungeniert mal gefragt, warum sie sich damals dazu entschlossen hat, wie sich das auf ihre Geschäftstätigkeit ausgewirkt hat, welchen effektiven Vorteil sie daraus getroffen hat und ob diese Follower noch da sind.
Ja, die ersten Jahre, als ich mit Instagram angefangen habe, war das bei mir wie so eine Droge. Umso mehr Follower und Kommentare ich bekommen habe, umso, ich würde mal sagen, geiler habe ich mich auch gefühlt. Und dann habe ich natürlich gesehen, dass um mich herum dann auch viele InfluencerInnen waren, die auch immer größer geworden sind, immer mehr Likes bekommen haben. Und zu dem Zeitpunkt hat mich das so unter Druck gesetzt, oder ich habe mich selbst so unter Druck gesetzt, dass ich das Gefühl hatte, ich bin nur jemand, wenn ich viele Follower habe. Und das war eigentlich so der ausschlaggebende Grund dafür, dass ich dann geguckt habe, okay, wie kann ich eigentlich schneller Follower generieren, und habe dann gesehen, okay, ich kann welche kaufen, und das habe ich dann auch gemacht. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel Follower ich damals ganz genau gekauft habe. Ich glaube, es waren sowas um die 5.000 so rum. Können auch 6.000 gewesen sein. Ich kann dir das nicht mehr zu 100% sagen. Auf jeden Fall waren es jetzt nicht 20.000 oder 30.000. Aber ich wollte es einfach mal probiert haben, diesen kleinen Step zu gehen, weil das gerade an der Grenze war, dass ich, glaube ich, die nächsten 10.000 erreicht hatte. Und die sind dann auch erstmal auf meinem Account geblieben. Heute sind die auf jeden Fall weg, weil Instagram ja schon mehrmals so eine Phase hatte, Fake-Follower auszusortieren, und meine dann auch dabei waren. Das hieß allerdings auch, dass meine Zahl der Abonnenten natürlich von 0 auf 100 wieder zurückgegangen ist und das auch ziemlich auffällig war. Es waren ja jetzt nicht so viele neue Follower, die ich mir dazu gekauft hatte. Von daher kann ich dir gar nicht sagen, ob das jetzt ausschlaggebend dafür war, dass Kooperationspartner gesagt haben, ja, okay, die wollen wir. Aber ich hatte halt die nächste Schwelle wieder erreicht, ne? Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel ich da hatte. Ich glaube, irgendwas um die 100.000 vielleicht herum. Und diese 5.000 Follower waren jetzt da in dem Moment ausschlaggebend dafür, dass mein Profil einfach ein bisschen besser aussah. Aber damals haben meiner Meinung nach die Unternehmen noch gar nicht so krass danach geschaut, könnten das Fake-Follower sein, wie ist die Interaktion. Da hat man ja gerade angefangen, mit Influencern zusammen zu arbeiten, und so eine Awareness wie jetzt war damals noch nicht für dieses Thema Follower-Kauf da. Definitiv würde ich nicht nochmal Follower kaufen. Tatsächlich hätte ich jetzt auch gerne weniger, weil auch bei meiner Reichweite ist es doch manchmal schon doof zu sehen, okay, die hat über 400.000 Follower, aber kriegt auf ihre Beiträge zum Teil nur, weiß ich nicht, zwischen 10.000 und 20.000 Likes. Klar, das hast du ja auch oft erklärt, ne? Das ist ja dieses Verhältnis, das muss man immer rausrechnen, aber ich würde behaupten, dass ich selbst jetzt noch schon einen Teil an Fake-Followern auf meinem Account dabei habe, und das ist super nervig, und von daher würde ich niemandem raten, sich Follower zu kaufen. Das geht absolut nach hinten los. Dann lieber langsam wachsen mit echten Menschen, die echt das Interesse haben. Das ist viel schöner, als wenn man dann irgendein Fake auf seinem Account hat.
An dem Beispiel von Luisa, finde ich, wird nochmal ein Aspekt deutlich, der bis jetzt irgendwie noch gar nicht beleuchtet wurde. Und das ist der Druck, der auch unter den Influencern untereinander herrscht, die ja am Ende das als ihren Job begreifen und damit auch effektiv ihr Geld verdienen. Gerade Luisa, die muss man an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal so ein bisschen gesondert betrachten, die ja sehr, sehr gemeinnützig arbeitet und sich für viele sehr, sehr gute und wichtige und gesellschaftsrelevante und politische Themen und Aufklärung hinsichtlich dessen einsetzt, die da natürlich mit Fashion- und Beauty-Influencern konkurriert, die grundsätzlich einen Content machen, der für die meisten Leute auf den ersten Blick ansprechender ist, einfacher zu konsumieren ist, more snackable ist, um jetzt einen Anglizismus zu benutzen an der Stelle, mit dem sich einfach auch leichter eine Reichweite aufbauen lässt an der Stelle. Und ich glaube, vor der Problematik stehen ganz, ganz viele Influencer. Und ich höre das immer so ein bisschen als Fazit aus der Branche auch gerne mal, dass oder das beantwortet vielleicht auch so ein bisschen die Frage, warum Influencer sich so selten an gesellschaftskritische, politische und irgendwelche tiefgründigeren Themen rantrauen, weil das eben dazu führt, dass im Zweifel Follower abspringen. Und dann wird vielleicht auch mal eher zu so einem Mittel wie Fake-Follower kaufen gegriffen, was natürlich nicht in Ordnung ist und auch keine Rechtfertigung sein soll, aber vielleicht eine Erklärung an dieser Stelle. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, wenn man das jetzt mal so ein bisschen aus Markenperspektive wieder sieht, es gibt ganz, ganz viele junge Mädels, die eventuell gerade von der Uni kommen oder die noch gar nicht so viel Erfahrung auf dem Buckel haben, die teilweise, und ich spreche jetzt aus Erfahrungen, die ich bei dem Konzern LVMH um 2013 rum gemacht habe, die bei zum Beispiel bei Kosmetikmarken im Social Media Marketing sitzen und teilweise aus anderen Ländern, die ganz anders entwickelt sind, was Influencer-Marketing angeht und die da vielleicht eventuell schon viel weiter sind, Vorgaben bekommen von ihren Chefs aus der obersten Etage, die sich witzigerweise teilweise manchmal auch überhaupt nicht gut im Influencer-Marketing auskennen und dann horrende Zahlen vorgeben, die zum Beispiel bis zum Ende des Jahres erreicht werden sollen. Und dann sitzen da halt Mädels und Jungs, die Zielvorgaben bekommen von ganz oben, die entlang der aktuellen Gegebenheiten einer Plattform, zum Beispiel wie Instagram mit dem Algorithmus, der sich täglich verändert nahezu, diese Herausforderung gar nicht nachkommen können und diese Zahlen teilweise gar nicht erreichen können. Und so war es witzigerweise schon 2013 und diese Person, die ich gerade im Kopf hatte, hat für eine Beauty-Marke dementsprechende Zielvorgaben bekommen und konnte die gar nicht erreichen, war irgendwann auch frustriert und wusste irgendwie auch gar nicht mehr, wie sie das ihrem Chef erklären soll, wenn sie diese Zahlen nicht erreicht hat, dass die nachher gekündigt hat. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es in ihrer Welt, je größer der Druck wird, der von oben ausgeübt wird oder je utopischer die Zielvorgaben sind, desto eher man auch mal vielleicht auf die Idee kommt zu sagen, hey, dann kaufe ich eben 10.000 Follower, damit ich am Ende des Jahres irgendwie meinen Job behalte oder ein gutes Feedback bekomme vom Chef oder hier überhaupt Karriere machen kann. Das ist auf jeden Fall auch ein Problem. Einer, der da nochmal einen ganz anderen Blickwinkel drauf hat, ist Jan. Mit Jan habe ich für einen Galileo-Beitrag gedreht, der als Galileo-Spezial anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von Instagram gelaufen ist. Ich war sozusagen Expertin und habe viele Sachen, die in diesem Beitrag recherchiert worden sind, eingeordnet. Und auch da ist mir aufgefallen, wie häufig diese Frage zu Bots und Fake-Followern aufkam. Und Jan hat wiederum für diesen relativ aktuellen Galileo-Beitrag als menschlicher Bot fungiert. Er hat sich also auf einer Plattform angemeldet und hat als Bot, der auf anderen Accounts kommentiert hat und geliked hat, Geld verdient. Wie viel es dabei rumkommt und ob das ein lukrativer Nebenjob ist, das hat er mir nochmal in einem separaten O-Ton beantwortet und auch das Ganze einmal ja praktisch in Vergleichsreichweiten wie ihn, die im TV bekannt sind, also der ganz klassischen Einschaltquote verglichen und hat sehr interessante Sachen gesagt. Jan, du warst menschlicher Bot praktisch. Jetzt musst du uns einmal erklären, wie bist du auf die Idee gekommen und wo hast du dich da angemeldet überhaupt?
Ich kam auf die Idee, weil wir einen Dokumentarfilm gedreht haben für ProSieben, ein Galileo-Spezial über 10 Jahre Instagram. Und da geht es unter anderem auch um die Macht von gekauften Likes und gekauften Followern. Und das wollten wir mal selber probieren, was sich natürlich anbietet, weil es jeder einfach von seinem eigenen Computer aus machen kann. Man meldet sich quasi auf so einer Website an, das ist eine deutsche Website, und man gibt seinen Namen, seine Adresse ein und sein Instagram-Profil. Und dann kann man loslegen und bekommt pro Klick und pro Follow einen Geldbetrag.
Und du hast das praktisch mit deinem privaten Instagram-Account gemacht?
Ich habe mir einen extra Instagram-Account dafür angelegt, weil ich jetzt nicht riskieren wollte, dass ich dann dafür gesperrt werde oder sowas. Wir wussten auch eigentlich am Anfang noch nicht genau, wie Instagram damit umgeht, ob die das zulassen, ob die einen sperren, wenn sie das merken. Deswegen haben wir uns ein künstliches Profil angelegt und mit dem das dann quasi gemacht. Interessanterweise ist das offiziell auf der Seite gar nicht erlaubt. Also Paid Likes, so heißt diese Seite, sagt eigentlich, dass man das mit seinem eigenen privaten Profil machen muss. Also man kann sich nicht extra ein Fake-Profil dafür anlegen. Haben wir gemacht, war aber auch gar kein Problem. Also die sind da jetzt auch nicht so auf der Hut. Und im Grunde genommen war das eigentlich auch bei diesem ganzen Experiment so, dass ganz, ganz viele Regeln, die diese Seite auf ihrer Seite angibt, gar nicht überprüft werden. Das fand ich eigentlich ziemlich spannend. Also das wirkt so ein bisschen wie der Wilde Westen.
Und wie muss man sich das vorstellen? Also du hast dich dann da angemeldet mit deinem Instagram-Account, privat oder nicht. Und dann gibt es wahrscheinlich so eine Art Ausschreibungen, oder? Also wo dann Marken, Influencer, Medienunternehmen sagen, hey, wir wollen bei dir, lieber Jan, als menschlicher Bot, Kommentare und Likes einkaufen. Oder? Wie funktioniert das dann in der Abwicklung?
Genau, du bekommst quasi auf der Webseite wie so eine Art, du hast wie so eine Art Inbox. Also sieht aus wie ein E-Mail-Programm eigentlich. Und von unten nach oben laufen da quasi die Links zu den Profilen rein, die von dir ein Like wollen oder die von dir ein Follow wollen. Und du kannst die dann anklicken. Du siehst schon in der Vorschau, wie dieses Profil heißt. Und du kannst es dann quasi auswählen und liken. Und es ist dir überlassen, auf welches dieser Profile du klickst, ob du die alle von oben nach unten abarbeitest oder ob du einzelne auswählst und du klickst drauf, dann öffnet sich ein neuer Tab im Browser mit dem Instagram-Fenster und dort folgst du deinem Profil oder likest die Fotos und dann wird dir das sozusagen gut geschrieben auf so einem Konto und von diesem Konto wird dann irgendwann ein Geldbetrag auf dein PayPal-Konto überwiesen. Was aber alles auch nicht so gut funktioniert, wie man das glaubt. Also das muss ich dazu sagen. Wir haben insgesamt, halte ich fest, 2,20 Euro verdient mit dem ganzen Experiment. Das hat ungefähr, wir haben vielleicht so 5 Tage dran gesessen, nicht komplett, aber schon wirklich sehr, sehr viele Stunden und ja, 2,20 Euro am Ende.
Du weißt jetzt aber nicht mehr, was so ein einzelner Like oder Kommentar da wert ist, ne?
Doch.
Weil das ist ja wirklich unterirdisch.
Genau. Du bekommst 2,5 Cent pro Like. Das ist so der Tarif, den die zahlen. Und das klingt erstmal ganz gut, ja. So ein Like geht ja irgendwie ganz schnell. Und so habe ich mir das vorher vorgestellt, ja. Du kannst ja irgendwie, ein Like, das dauert vielleicht eine Sekunde, wenn du 60 Likes in der Minute schaffst, dann ist es ja ein sensationeller Stundenlohn. Aber im Kleingedruckten dieser Webseite steht, dass du pro Stunde maximal 15 Likes geben kannst und pro Tag maximal 40 Likes. Das heißt also, wenn du dir das ausrechnest, dann kannst du pro Stunde maximal 37 Cent verdienen und pro Tag maximal 1 Euro. Also das ist natürlich ein Betrag, für den es sich jetzt nicht wirklich für dich und mich lohnt, irgendwas zu machen.
Also menschlicher Instabot, kein lukrativer Nebenjob, keine Karriere als Bot für dich.
Absolut nicht.
Da bleibst Null. Du doch lieber bei Galileo.
Genau.
Konntest du denn, also du musst ja am Ende sehen können, welche Marken oder auch welche Influencer da Kommentare und Likes kaufen, oder? Also das ist ja ersichtlich.
Genau, du siehst es, du folgst denen ja auch wirklich und du guckst dir ja auch deren Beiträge an und likest sie dann und da siehst du natürlich ganz genau, wer das ist. Und da waren tatsächlich also quer durch die Bank von sehr bekannten Musikern, DJs über Playboy-Nacktmodels aus den 90er Jahren, die wirklich jeder kennt, bis hin zu Frischkäsemarken aus dem Supermarkt. Alles dabei, also von kleinen Dienstleistern, Hochzeitsfotografen, Künstlern, Personal Trainern bis hin zu wirklich großen Konzernen, war da wirklich alles dabei. Also das Einzige, was ich jetzt nicht gesehen habe, waren politische Parteien oder sowas, aber das gibt es wohl auch. Es gibt vor ein paar Jahren letztes Jahr war das erst, wurde ein größerer Datensatz von diesem Anbieter geleakt. Und den hat unter anderem die Süddeutsche Zeitung ausgewertet und da waren alle politischen Parteien auch dabei, also Politiker von allen Parteien und Verbände.
Und das ist der Punkt, wo es gefährlich, wo es wirklich gefährlich wird, wo es nicht mehr nur um Geld geht und nicht nur um Geldbetrug, sondern am Ende, wenn man es jetzt ganz zu Ende denkt, auch so ein bisschen als Gefahr für die Demokratie. Und das ist schon, also eigentlich braucht man da ja gar nicht was zu leaken, sondern man kann sich ja einfach selber anmelden und sieht am Ende die Kandidaten, die da unterwegs sind. Also ich finde das schon äußerst interessant und fragwürdig und krass auch am Ende. Wie bewertest du das denn als Journalist so? Wie, also wenn man das jetzt mal mit dem klassischen TV zum Beispiel vergleicht, ne, meinetwegen auch Galileo, das ist doch undenkbar, dass da irgendwie Einschaltquoten gefälscht werden. Mhm. So, das wäre ja das Pendant zu Likes.
Das stimmt. Das habe ich mir auch am Anfang so gedacht, aber dann habe ich nochmal, also dann habe ich erstens gemerkt, wie das ist als Clickworker, der ich ja da war. Also tatsächlich ist es ja nicht so, als würden die sich jetzt einfach per Computer komplett künstliche Likes kaufen, sondern da sitzt ja doch ein Mensch dann da, so wie ich, der dann eben für 2,5 Cent sich diesen Post anguckt und den auch liked. Das heißt also, eigentlich erreichen die ihr Ziel, nämlich ein Mensch hat gesehen, was diese Marke da gepostet hat oder dieser Politiker. Insofern ist es jetzt nicht ein komplett aus der Luft gegriffener, eine aus der Luft gegriffene Reichweite, die da simuliert wird, sondern ist, diese Reichweite existiert ja dann doch. Und ich werde sozusagen als Bot, als menschlicher Bot, werde ich dafür bezahlt, dass ich mir diese Beiträge angucke. Und insofern ist die Reichweite ja schon real. Also man muss vielleicht auch dazu sagen, dass im Grunde genommen bei Werbung und so ja immer sozusagen, es geht immer darum, möglichst viele Menschen damit zu erreichen. Und beim Privatfernsehen wird eben versucht, durch ein spannendes Fernsehprogramm dafür zu sorgen, dass die Leute während der Werbepause nicht wegschalten und dadurch sozusagen in Kontakt mit dieser Werbebotschaft kommen. Bei Printzeitungen ist es so, dass die gratis Exemplare in Flugzeugen verteilen, um damit ihre Auflage quasi aufzupumpen. Also es gibt diese Tricks eigentlich überall, in allen Medien. Und insofern ist dieses Geschäftsmodell von Paid Likes auch nicht illegal. Also das ist eine ganz normale, in Deutschland ansässige Online-Marketing-Agentur, die das betreibt. Das Geschäftsmodell ist erlaubt. Die bezahlen Menschen einfach dafür, dass sie sich bestimmte Instagram-Profile angucken und ein Like da lassen. Das ist erstmal nicht illegal. Insofern, es mag tatsächlich anrüchig wirken und es ist sicher auch irreführend und wettbewerbsverzerrend, aber es ist jetzt sozusagen nicht vergleichbar mit irgendwelchen Millionen Twitter-Bots, die für russische Fake News verbreiten oder sowas.
Ja, puh, Overall-Fazit von diesem Podcast brauche ich fast, glaube ich, gar nicht mehr zu ziehen. Die Expertenmeinungen dazu waren so stark und ja, ich hoffe an der Stelle eigentlich nur, dass es euch was gebracht hat, dass es euch vielleicht auch unterhalten hat und dass vielleicht der ein oder andere ja jetzt auch mit dieser immer noch sehr relativ neuen Mediengattung besser umgehen kann, beziehungsweise das für sich auch ein bisschen besser ins Verhältnis setzen kann. Und ja, dass auch vielleicht Leute, die bei Agenturen oder Marken arbeiten, hier nochmal vielleicht einen Einblick in entsprechende Tools bekommen haben, mit denen es sich zu arbeiten lohnt, aber auch vielleicht einfach mit der Daumenregel arbeiten können, die Steffi und ich so ein bisschen aufgestellt haben. Und ja, damit entlasse ich euch in diese doch sehr inhaltlich umfangreichen Folge. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Lust auf mehr Infos zum Podcast, hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akaschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter Baby Got Business. See you next time.